ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Das war heute im Bundestag und im Berliner Abgeordnetenhaus wie Synchronspringen von der Schanze. Zwei Parlamente, ein Thema. Das Finanzpaket von Union und SPD. Was hat Berlin damit zu tun? Das klären wir gleich. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Irina Grabowski. Hallo. Im Bundestag haben die Herren Merz und Klingbeil heute eindringlich für die Ausnahmen von der Schuldenbremse geworben. Sie bekamen von den anderen Parteien volle Breitseite. Vor allem, weil sie das noch vom alten Bundestag beschließen lassen wollen. Was kümmert das nun Berlin? Der Senat hat in vielen Bereichen drastisch gekürzt. Frisches Geld vom Bund wäre also willkommen. Gleichzeitig bedeuten Kredite aber auch Schulden. Könnte man ja in Ruhe drüber reden. Ist aber nicht in Ruhe passiert, hat unser Landespolitikreporter Jan Menzel im Abgeordnetenhaus erlebt.
Die AfD hatte das Thema auf die Tagesordnung gebracht und sie setzte auch den Ton in der Debatte. Es gebe im Senat eine hemmungslose Lust am Schuldenmachen, so der Vorwurf von AfD-Fraktionschefin Christine Brinker, die sich immer wieder an den regierenden Bürgermeister Kai Wegner wandte und an diesem abarbeitete.
Mit ihren finanzpolitischen Abenteuern, die sie mit Frau Giffey anstreben und die in der Tradition rot-rot-grüner Verantwortungslosigkeit in Berlin stehen, nehmen sie jenen das Geld weg, die sich heute noch nicht wehren können, nämlich den Kindern unserer Stadt.
Finanzpolitisch sei das ein Armutszeugnis, moralisch verwerflich und in der Art und Weise geradezu hemmungslos, empörte sich Brinker. Der haushaltspolitische Sprecher der CDU, Christian Gonni, nahm diesen Ball auf. Die AfD operiere mit Falschaussagen und Unterstellungen. Von einer Schuldenorgie zu sprechen,
wo wir gerade in schwierigen Diskussionen mit der Stadt und hier im Parlament 2 Milliarden Euro eingespart haben, da sieht man mal, wie hemmungslos sie einfach die Wahrheit ausblenden, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Für die Grünen bescheinigte der Abgeordnete André Schulze der AfD, sie irrlichtere finanzpolitisch und volkswirtschaftlich durch das Parlament. Das, was die Partei fordere, hätte verheerende Auswirkungen in der Stadt.
Mit ihrer Finanzpolitik gibt es Sozialkürzungen und verfällt die Infrastruktur. Das muss jedem klar sein, der die AfD wählt.
Eine Reform der Schuldenbremse müsse her. Das ist breiter parlamentarischer Konsens von CDU über SPD und Grüne bis zur Linken. Die Schuldenbremse sei so investitionsfeindlich, dass sie komplett fallen müsse, argumentiert der Haushaltsexperte der Linken Steffen Zillig und bemüht einen besonderen Vergleich.
Die berühmte schwäbische Hausfrau käme im Leben nicht auf die Idee, ihr Häuschen aus den laufenden Einnahmen auf einmal zu bezahlen. An einem solchen sinnvollen ökonomischen Verhalten wird die öffentliche Hand durch die Schuldenbremse im Grunde gehindert.
Am Ende sei es dann auch eine konkrete Entscheidung, ob eine Schule mit Krediten auf Pump gebaut werde oder eben nicht, gab Finanzsenator Stefan Evers CDU zu bedenken.
Das eine wie das andere, der Verzicht auf den Schulbau, wie die Kreditfinanzierung eines Schulbaus, bedeutet, dass künftige Generationen eine Last übergeholfen bekommen. Und in dieser Abwägung entscheide ich mich aber sehr klar für den Schulbau.
Als Investition in die Zukunft könnte man ergänzen. Das war Berlins Finanzsenator Stefan Evers und das war sie, die Debatte heute im Berliner Abgeordnetenhaus. Das sogenannte Dublin-Zentrum in Eisenhüttenstadt hat die Arbeit aufgenommen. Nicht Anfang, sondern Mitte März und damit etwas später als geplant. Es gab noch Abstimmungsbedarf mit den Behörden des Bundes. In das Zentrum werden Menschen gebracht, die bereits in Polen als schutzsuchend registriert wurden und damit laut dem Dublin-Verfahren in Deutschland kein Recht auf Asyl haben. Sie sollen innerhalb kurzer Zeit wieder nach Polen abgeschoben werden oder freiwillig gehen. RBB-Reporterin Elke Bader.
Die Arbeit des Dublin-Zentrums ist in die alltägliche Arbeit der Erstaufnahmeeinrichtung integriert. Gerade registriert Solveig Schulz von der Erstaufnahme eine Frau aus der Russischen Föderation und nimmt als erstes ihre Fingerabdrücke.
Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um einen Eurodac-Treffer handelt, ist sehr hoch, da sie ja schon polnische Dokumente vorweisen kann.
Für diese Geflüchtete wird nun ein Rückführungsverfahren nach Polen eingeleitet. In dieser Zeit bleibt die Frau in der Erstaufnahme. Untergebracht werden die sogenannten Dublin-Fälle in einem Schutzhaus für Familien und alleinreisende Frauen. Alleinreisende Männer werden in einem anderen Haus untergebracht. Sie bekommen nur die notwendigsten Leistungen, sagt Leiter der Einrichtung Olaf Jansen.
Die Leute haben Verpflegung, sie haben nach wie vor medizinische Leistungen. Natürlich werden auch die Kinder weiter in der Kita betreut und können auch im Schulunterricht teilnehmen.
Derweil wird gemeinsam mit den polnischen Behörden die Rückführung organisiert. Wenn die Geflüchteten freiwillig zurückgehen, bekommen sie ein Zugticket und fahren allein zurück. Lehnen sie das ab, werden sie in Bussen an einen vorher vereinbarten Grenzübergang gefahren und dort den polnischen Behörden übergeben. Das ganze Rückführungsverfahren soll maximal 8 Wochen andauern und nicht wie bisher mehrere Jahre, hofft Olaf Jansen.
Langwierige Verfahren sind immer falsch. Das heißt also, sie sind weder im Interesse der Betroffenen noch im Interesse der Behörden und schon gar nicht im Interesse des Steuerzahlers, weil je länger das Verfahren dauert, desto länger sind die Leute da und kosten Geld.
Geld, das es auch dann nicht mehr gibt, wenn die Geflüchteten nach kurzer Zeit der Rückführung wieder nach Deutschland zurückkommen. Es wird dann kein neues Verfahren geben und auch keine Leistungen. Die Zusammenarbeit mit den polnischen Behörden läuft gut, muss aber noch optimiert werden, sagt Olaf Jansen.
Polen ist ein korrekter Partner und es liegt schon auch an unseren eigenen Abläufen, die wir verbessern müssen.
Im Moment befinden sich etwas mehr als 30 Geflüchtete in der Erstaufnahme, die nach Polen zurückgeführt werden sollen.
Ob das mit dem Dublin-Zentrum in Brandenburg funktioniert, das muss ich erst noch zeigen. Wir sind alle das Herz von Berlin. Diesen Satz habe nicht ich mir ausgedacht, sondern Verdi hat den als Motto für die zentrale Streikkundgebung heute am Hauptbahnhof gewählt. Gemeint mit wir alle sind die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die bereitwillig dem Streikaufruf der Gewerkschaft gefolgt sind. Von der Müllabfuhr über die Kliniken, die Bäderbetriebe, die Verwaltung bis zum Bodenpersonal am BER. Unser Reporter Markus Streim war am Hauptbahnhof und dort schlug ihm das Motto gleich entgegen.
Wir sind alle das Herz von Berlin.
Viel Herzblut steckte in dieser Demo, zu der über 2000 Beschäftigte erschienen waren. Egal ob Mitarbeiter von Wasserbetrieben, Stadtreinigung oder Bäderbetrieben, alle gaben sich kämpferisch und wollen was verändern. Ulla Hetemann, Krankenpflegerin an der Charité und Sprecherin der Bundestarifkommission.
Es gibt sehr viel Personalmangel in allen Bereichen und wir müssen die Berufe einfach attraktiver machen, um das öffentliche Leben am Laufen zu erhalten. Und ich brauche auch Anreize im Geld, um Kolleginnen zu gewinnen für diesen Beruf.
Doch Zugeständnisse der Arbeitgeber, auch nach 2 Verhandlungsrunden Fehlanzeige. Jenny, Angestellte am Krankenhaus Buch, berichtet von haarsträubenden Ungerechtigkeiten und seit langem ausgebliebenen Lohnanpassungen.
Wenn man sich mit den älteren Kollegen unterhält, sind die seit 2013 eingefroren. Und in der anderen Helios-Klinik verdienen die Therapeuten bis zu 1500 Euro mehr als wir. Das ist einfach zum Kotzen.
Mit bunten, aufgeblasenen Herzen zogen die Demonstrierenden durch die Innenstadt. Auch Uwe Schäfer, Beschäftigter am Robert-Koch-Institut, eher solidarisch mit den vielen, denen es schlechter geht als ihm.
Die BSR ist hier, die Wasserwerke sind hier. Das sind die, auf die es vor allen Dingen ankommt. Ich meine, wir sind im Gesundheitsbereich Charité. Die haben vor Jahren gestreikt und zwar nur für mehr Personal. Haben sie bekommen. Dann wurden aber die Schichtpläne so geändert, dass die Arbeitsbelastung dieselbe war.
Auf die Verdi-Forderung nach 8% mehr oder mindestens 350 Euro ist die Arbeitgeberseite bisher nicht eingegangen. Sollte sie aber, so die Meinung junger Menschen wie Max. Er arbeitet für die IT bei den Berliner Bäderbetrieben.
Ich bin seit 4 Jahren bei dem BBB. Ich habe doch meine Ausbildung abgeschlossen, bin jetzt seit 1 Jahr fest angestellt und plane auch noch ein bisschen da zu bleiben, aber nicht unter den Konditionen, unter denen wir jetzt arbeiten müssen.
Allein die Angst vor solchen Abwanderungen hat offenbar noch nichts bewirkt. Was aber, wenn jetzt auch ältere Kollegen nicht mehr wollen? Auch Till kommt von den Bäderbetrieben.
Man ist unzufrieden, wenn man abends nicht zu Hause ist, wenn man innerhalb von einer Woche Schichten wechseln muss, wenn man nicht planen kann. 14 Tage vor Monatsende bekommen wir unseren Dienstplan, dann wissen wir, wie wir im nächsten Monat arbeiten. Dann sind da Schichten drin von 6 Uhr bis 22.30 Uhr.
Lautstark ging es mit dieser Unzufriedenheit vors Innenministerium. Doch Antworten gab es da erwartungsgemäß noch nicht.
Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen findet ja morgen die 3. Verhandlungsrunde statt. Vielleicht gibt es da dann Antworten. Die DLRG, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, hat eine bundesweite Kampagne gestartet, die sich vor allem an alle Erwachsenen richtet, die für Kleinkinder verantwortlich sind, also Eltern oder auch Großeltern. RBB-Reporter Stefan Oschwart berichtet.
Bahnhof Zoo am Bahnsteig der U9 sind die Plakate der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft im Schaukasten zu sehen. Schwarzer Grund darauf steht, Ihr Kind kann auch in flachem Wasser ertrinken. Bitte behalten Sie Ihr Kind im Auge. Diese Passanten finden solche Kampagnen sinnvoll.
Solche Kampagnen sind schon wichtig, weil genug Kinder ertrinken, die sich erschrecken, umfallen. Also Eltern sollten darauf aufpassen, gerade weil diese Verführung groß ist, aufs Handy zu gucken.
Wichtig ist es halt, dass die Kinder schon möglichst im kleinsten Alter halt das Schwimmen lernen. Ne?
Im letzten Jahr ertranken bundesweit 14 Kinder unter 10 Jahren. 8 von ihnen waren sogar jünger als 5. Das gehe sehr schnell, so DLRG-Präsidentin Ute Vogt. Denn Kinder können noch nicht, was Erwachsene können.
Man muss einfach wissen, dass bei Kindern es häufig selbst in flachen Gewässern reicht, wenn einfach der Kopf unter Wasser kommt und die gar nicht den Automatismus haben, dass sie dann, so wie wir jetzt, den Kopf wieder hochheben, sondern wenn ein Kind mal den Kopf unter Wasser hat, ist oft die Gefahr, dass der schlichtweg unten bleibt und das Kind sehr schnell ertrinken kann.
Hinzu kommt, Eltern oder Großeltern überschätzten die Fähigkeit von Kindern und Enkel im Wasser. Das Seepferdchenabzeichen reiche nicht, so die DLRG, sondern erst der Freischwimmer. Mit Tauchübungen und 15 Minuten über Wasser halten befähige Kinder zum sicheren Schwimmen. Dahin ist der Weg aber weit. Jedes fünfte Kind verlässt die Grundschule als Nichtschwimmer. Die Hälfte der Grundschulkinder können nicht sicher schwimmen. Das muss sich ändern, sagt Ute Vogt.
Muss aber aussagen, dass praktisch jede Ortsgruppe eine lange Warteliste führen muss, weil wir als ehrenamtlich arbeitende Rettungsorganisation nicht in der Lage sind, die Defizite auszugleichen, die dadurch entstehen, dass der Schulunterricht praktisch in vielen Grundschulen überhaupt nicht mehr stattfindet.
Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft warnt, ohne Sanierung drohe bundesweit rund 800 öffentlichen Schwimmbädern in den nächsten Jahren die Schließung.
Das war Stefan Oschwart zum Start einer neuen Kampagne der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Carola Welt. Das Humboldt-Forum im Berliner Stadtschloss. Es beherbergt seit 5 Jahren das Ethnologische Museum und das Museum für asiatische Kunst. Auf mehr als 17.000 Quadratmetern stehen Sammlungsobjekte von unschätzbarem Wert. Umso wichtiger eine lückenlose Bewachung durch eine ausgebildete Sicherheitscrew. Denn immer wieder passiert es. Plötzlich Alarm. Einsatz für die Sicherheitsmitarbeiter. Heute im Dienst Schichtleiter Willi Schmidt. Glatze, grauer Vollbart, junges Gesicht. Er holt sein Funkgerät heraus.
Hört.
119 K2.
Das war ein Besucher.
Jemand ist einem Ausstellungsstück zu nahe gekommen. Nur ein Versehen oder sogar ein Diebstahlsversuch? Willi Schmidt arbeitet seit 4 Jahren im Sicherheitsteam des Museums. Davor hat er als Türsteher in der Berliner Techno-Szene gearbeitet. In der Corona-Zeit, als die Clubs geschlossen waren, hat er gewechselt. Heute ist Willi Schmidt froh darüber.
Alle ein bisschen entschleunigt, alle ein bisschen entspannter. Nicht so viele betrunkene Gäste, alle dude. Ja, nee, so wie es jetzt ist, ist es schon ganz gut. Aber die Tür prägt ihn halt. Man arbeitet viel mit Menschen oder halt hauptsächlich mit Menschen. Man weiß so ein bisschen, wie man deeskaliert.
Willi Schmidt ist eigentlich Schichtleiter hier. Aber wenn Not am Mann ist, übernimmt er auch mal einen Dienst in der Fläche. So nennen es die Sicherheitsmitarbeiter, wenn sie in den Räumen vor den Kunstwerken stehen. Sie arbeiten im Rotationsprinzip. Das bedeutet, in jedem Raum stehen sie maximal 1 Stunde. Dann wechseln sie in den nächsten. Willi Schmidt ist an seiner neuen Position angekommen. Ein kleiner Tempel mit 1500 Jahre alten buddhistischen Wandmalereien. Genannt die Höhle der ringtragenden Tauben, ausgegraben in China. Hier soll nichts angefasst werden, sagt Willi Schmidt.
Es ist halt sensibel, also ist auch dementsprechend geschützt. Ist immer jemand vor Ort, achtet drauf, reagiert halt. Ist halt alles unwiederbringlich.
Ein Kunstexperte ist er nicht, aber er weiß viel über die Ausstellungsstücke, die er bewacht. Genauso wie die meisten seiner Kollegen.
Man hat halt Zeit in den Räumen, man guckt sich die Exponate an, man liest viel über die Exponate. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute zu Hause sitzen und sich ein bisschen aneignen, aber hier im Haus 99% der Kollegen machen das.
Und so können er und seine Kollegen auch mal Fragen der Gäste beantworten. Wichtig ist, währenddessen den Raum nicht aus den Augen zu verlieren. Denn es kommen auch Besucher, die sich die wertvolle Kunst nicht nur anschauen wollen. Daran erkennt sie Willi Schmidt.
Es gibt Gäste, die verweilen auffällig lange an bestimmten Objekten und dann eher an eine Decke gucken, sich die Technik angucken, die ganze Sache überwacht, als das Objekt an sich selber.
Und wieder Alarm. Wieder ist ein Besucher an die Lichtschranke gekommen. Das passiert häufig im Humboldt-Forum, denn viele Ausstellungsstücke sind hier nicht hinter Glas verschlossen, sondern stehen frei im Raum, sind offen zugänglich. Das ist das Konzept. Ein für Laien nahezu unsichtbares Überwachungssystem aus Kameras und Lichtschranken sichert die Kunstwerke. Wird Alarm ausgelöst, kommt ein Sicherheitsmitarbeiter. Meist reicht dann eine höfliche Ansage an die Besucher. Aber für heute hat es Willi Schmidt geschafft. Es ist 18.30 Uhr, Schließzeit im Museum.
Strom aus.
Bei seinem letzten Kontrollgang muss der Schichtleiter die Alarmanlagen scharf schalten und alle Türen abschließen.
Sollten zu sein. Vielen Dank, Ende. Das war's.
Jetzt übernehmen die Kollegen von der Nachtschicht.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Irina Grabowski.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen. Aus dem ARD-Studio Warschau mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.